Ja, jemand regt sich total auf, wie Jesus so provozieren kann. Aus Nazareth kamen eher Leute, die einfacher waren, die keinen guten Ruf hatten. Der Umgang war rauer und ja, kein Wunder, dass sich jemand von dort so aufregen kann, dass der Sohn vom Jüppchen, der so richtig Palaver gemacht hat, war. Jesus hat immens provoziert. Und als Christen ist uns das nicht immer ganz so bewusst. Wir betonen da oft andere Sachen. Weihnachten ist Jesus das friedliche Kind in der Krippe. An Ostern, ja, da gibt es auch Leiden, aber im Vordergrund steht doch, dass Jesus uns einen Weg bereitet hat, wieder in eine Beziehung mit Gott hineinkommen zu können. Und dazwischen sehen wir die vielen Heilungen, die Jesus gewirkt hat, die Liebe, in denen er sich dem Menschen zugewandt hat. Aber mal ganz ehrlich, ohne dass wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, war doch das Leben von Jesus irgendwie die blanke Provokation. Und aus dieser Perspektive, wenn wir nicht glauben, dass Jesus von Gott kommt, dann ist er doch einfach irgendein Mensch, der zwar Wunder gewirkt hat, aber auch ganz stark polarisiert hatte. Ja, da war zum Beispiel dieser wirtschaftliche Ruin, den er den Menschen in Gadara gebracht hat, als er die 2000 Schweine in den See befördert hat. Ja, da war die Aktion, wo er aufsteht und behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Und ja, da war der Hausfriedensbruch, als er die Händler im Tempel ausgetrieben hat. Was Jesus getan hat, war weder lustig, noch nett, noch lieb. Oder die Sache mit dem Gelähmten, der durch das Dach gelassen wurde. Er hat ihm die Sünden vergeben, er hat ihn geheilt. Und so oft denken wir, wow, was für ein Gott. Aber hat sich mal jemand Gedanken darüber gemacht, dass in der Familie ein kaputtes Dach hatte? Ja, hör mal, Jesus, wie sollen wir denn damit jetzt umgehen? Entspannt euch, Leute. Ruft meinen Vater an, der hat eine Zimmerei, der macht es euch wieder in Ordnung. Ich habe eine gute und eine herausfordernde Nachricht für uns. Die gute Nachricht ist, Jesus sucht nicht nach Applaus. Die herausfordernde Nachricht ist, Jesus sucht Nachahmer. Ja, genau das. Aber soll das jetzt heißen, dass wir auch provozieren sollen, nur weil Jesus offensichtlich irgendwie auch mal angeeckt ist und provoziert hat? Wie ist es eigentlich? Darf unser Leben provozieren, unser Glaube oder nicht? Wie ist denn das eigentlich so? Jesus hat ja schon auch Regeln und Gesetze zum einen eingehalten, zum anderen auch konfrontiert und offensichtlich irgendwo eine ganz eigene Sicht darauf gehabt. Wir sind gerade in der Predigtserie über Regeln und Gesetze und über dieses Thema möchte ich heute Morgen sprechen, dass Jesus provoziert hat. Weil ich finde, auch diese provozierende Seite von Jesus brauchen wir, dass wir da hinschauen. Ohne den Glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, kann man Jesus nur als irgendeinen Menschen sehen, der Wunder getan hat und polarisiert hat. Und es gab und es gibt eine Menge Menschen, die genau damit Probleme haben. Damals waren es zum Beispiel die Pharisäer. Und es war eigentlich logisch, dass sie Probleme damit hatten, weil wenn wir uns anschauen, was die Pharisäer für einen Glauben hatten, für eine innere Überzeugung, dann wird es deutlich. Sie hatten die Ansicht, dass wenn das ganze Volk schafft, alle Gesetze einzuhalten, dass dann der Messias kommt, den Gott verheißen hat. Um das sicherzustellen, haben sie eine ganze Menge extra Regeln noch aufgestellt, die es klarer und einfacher machen sollten, die eigentlichen zentralen Gesetze, nämlich im Wesentlichen die 10 Gebote, zu halten. Und diese extra Regeln, die waren ziemlich kleinteilig. Es war ein Geschenk für extrem gewissenhafte Menschen, die Präzision lieben und eine Ordnung bevorzugen. Wie gut es die Pharisäer geschafft haben, die Regeln und Gesetze umzusetzen mit dem, was Gottes Anliegen dahinter war, da hat Jesus sein ganz persönliches Statement zugegeben. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 23. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie getünchte Gräber, die von außen schön aussehen, innen aber voll sind von Knochen der Toten und aller Unreinheit. So erscheint auch ihr von außen dem Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wird ein bisschen nachvollziehbar, warum die Pharisäer mit Jesus ein Problem hatten, oder? Jesus hat provoziert. Und wenn ich sowas an den Kopf geschmissen bekäme, ich glaube, ich würde es genauso sehen wie die Pharisäer. Ja, das war krass. Und warum, Jesus, musstest du das in dem Stil tun? Und dann frage ich mich auch irgendwie, wie kann man eigentlich innerlich gesetzlos sein, wenn man doch äußerlich alle Regeln einhält? Finde ich, ist irgendwie mal eine berechtigte Frage, weil den Pharisäern wirft er das vor, aber eigentlich haben die doch gehalten, woran sie geglaubt haben. Ich möchte da noch mal ein bisschen einsteigen. Die Pharisäer und auch andere Gruppierungen der Schriftgelehrten, die hatten das Anliegen, die Gesetze zu halten, damit der Messias kommt. Ich möchte es mal noch spitzer formulieren, dass es deutlicher wird. Der Messias kann nur kommen, wenn Menschen eine bestimmte Leistung bringen. Wenn Menschen es schaffen, die Gesetze und Regeln zu halten, dann kann der Messias kommen. Und wo ist Gott eigentlich in dem ganzen Vorgehen? Das Gesetz, also die 10 Gebote, das stand auch ein Stück für Gottes Präsenz, dass Gott da war. Und was die Pharisäer gemacht haben, ist, die haben diese Präsenz von Gott im Gesetz ausgetauscht durch ihre eigene persönliche Leistung. Und da, wo das getan wird, wird es schief. Und dann verstehen wir vielleicht, dass Jesus das moniert. Und dass dann, wenn Gottes Präsenz ersetzt wird durch eine eigene Leistung, Gott weg ist und dadurch innerlich eine Gottesferne da sein kann. Gott ist weg, innen drin. Und Jesus konfrontiert das bei den Pharisäern. Über den Stil kann man sich streiten. Aber ich glaube, der Inhalt wird deutlich. Aber wenn wir jetzt diesen Inhalt ein bisschen verstehen können, wo wir sagen, ja, man kann nachvollziehen, warum Jesus das Anliegen hatte, das den Pharisäern zu zeigen. Ich frage mich in dem Zusammenhang, was heißt es dann eigentlich, Jesus nachzufolgen? Sollen wir den Stil kopieren? Sollen wir auch so provozieren in unserem Leben? Ich denke mal, wohl kaum. Es ist doch kein Freifahrschein, einfach zu provozieren, Regeln zu missachten, irgendwie zu machen und zu lassen, was man möchte. Aber was ist Nachfolge dann? Wie können wir provozieren von Jesus richtig verstehen? Die Bibel verwendet verschiedene Bilder für unsere Nachfolge von Jesus. Und ich möchte einfach mal drei rausgreifen. Die Bibel spricht davon, dass wir Salz sein sollen in dieser Welt, dass wir Licht sein sollen in unserem Umfeld und dass wir Christen wie Sauerteig sind, der die Gesellschaft ja aufgehen lässt, aufblühen lässt. Und alle drei Bilder haben eins gemeinsam. Man braucht nicht viel, um eine große Auswirkung zu haben. Manchmal finde ich Licht und Salz, das sind wie so geflügelte Worte so im christlichen Jargon. Es liest sich so nett, so ja, wir sind Salz und Licht und ist alles nett. Und wenn wir nur beim Lesen bleiben, bei unseren Gedanken bleiben, dann bleibt alles auch nur lieb und nett. Und ich merke, wenn ich anfange, das umzusetzen, dann ist es teils provozierend. Dann entdecke ich, dass mein Leben auch irgendwo provoziert rüberkommen kann, einfach weil ich meinen Glauben lebe. Und ich denke da zum Beispiel an unseren Umgang mit den Corona-Regeln. Ich empfinde, dass wir Christen uns recht stark auch von der Gesellschaft prägen lassen. Und irgendwie so wie das länger und länger andauert, finde ich, werden zwei Extreme immer sichtbarer. Da ist auf der einen Seite das Lager, die mal ganz überspitzt sagen, es ist unverantwortlich, auch mit allen Regeln und Schutzmaßnahmen, die wir haben, überhaupt noch Gottesdienst vor Ort zu feiern. Das andere Extrem ist, es widerspricht der Bibel, überhaupt irgendwelche staatlichen Regeln und Gesetze in der Kirche zu haben. Und zwischen diesen beiden Extremen bewegen wir uns in der Christenheit und diese Extreme nehmen, so wie ich wahrnehme, auch irgendwie zu. Und ich bin dankbar dafür, dass wir in unserer Umfrage im Februar ganz, ganz, ganz viele Antworten hatten, die dazwischen waren, die weder das eine noch das andere Extrem waren. Weil ich will weder das eine noch das andere Extrem leben. Und versteht mich bitte richtig, ich mag klare Positionen, ja. Aber wenn man genauer hinschaut, sind beide von diesen Extremen auf Regeln fokussiert. Sie stellen die Regeln in die Mitte. Die eine Position, aus Angst, irgendwie sich anzustecken, andere anzustecken. Die andere Position, aus Rebellion. Aber Angst und Rebellion sind beides Sachen, die die Regeln wieder in der Mitte halten und stellen. In meiner Mitte versuche ich, Jesus zu haben. Und diese Sicht, oder vielleicht spürst du da einen gewissen Anspruch auch drin, ja, das kann provozieren, weiß ich. Aber gleichzeitig sehe ich das als Riesenwert, als Riesengeschenk, was wir in der Gemeinde haben können, wenn Jesus in unserer Mitte ist. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir in dieser ganzen Herausforderung Jesus in die Mitte stellen können. Wenn uns unser Glaube verbindet und nicht die Umsetzung von irgendwelchen Regeln. Wenn uns verbindet, dass wir in Jesus Christus erlöst sind, dass wir dieses Geschenk, diese Gnade, diese Begegnung mit Gott weitergeben können, dass wir uns darum sammeln und nicht um irgendwelche Regeln. Und ich glaube, dann ist es möglich, das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir als Gemeinde dann auch aushalten können, wenn wir verschiedene Ansichten haben. Die dürfen dann wieder sein, die dürfen stehen gelassen werden. Weil was zählt, ist unsere gemeinsame Mitte. Und wenn sie Jesus ist, können wir uns gut darum versammeln. Auch wenn manche Leute sagen, ja, ich fühle mich unwohl im Gottesdienst, ich möchte nicht vor Ort kommen, ich schaue lieber online zu. Und andere sagen, ich möchte gerne vor Ort sein. Dann ist es ein Stück egaler. Also ich finde, es ist nicht egal, wie wir die Regeln umsetzen. Aber es tritt ein Stück in den Hintergrund, weil Jesus in den Vordergrund steht. Und das wünsche ich mir. Dieses Miteinander von Menschen, von uns gegenseitig, wo wir uns mit den Sichtweisen, die wir haben, stehen lassen können. Und ja, es ist provozierend, weil es der Gesellschaft entgegensteht. Es ist ungewöhnlich, wenn dann auf einmal eine Einheit kommt, die die Gesellschaft nicht kennt. Und dann geht es weniger darum, dass ich ja mit meiner Meinung Recht habe, und es geht mehr darum, dass Einheit da ist. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir Deutschen beim Fernsehgucken eigentlich meistens Recht haben? Also, wir wissen es besser als der Schiedsrichter, die Spieler, die Politiker. Wir sitzen auf der Couch und wir haben Recht. Also oft zumindest. Aber bei Jesus geht es nicht um Recht haben, es geht um Einheit. Es geht darum, dass verschiedene Menschen, verschiedene Sichtweisen da sein können, da sein dürfen. Trotzdem sind wir gerufen, in Einheit zusammenzukommen. Ich finde es stark, wie Jesus im Johannesevangelium betet, Kapitel 17. Er betet zu Gott, dem Vater. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Die Welt erkennt Jesus nicht daran, dass wir Recht haben. Die Welt erkennt Jesus an dem Maß, wie wir Einheit leben. Wie wir zusammenkommen können in aller Unterschiedlichkeit und uns um eine gemeinsame Mitte, nämlich Jesus Christus, versammeln. Und diese Einheit hat eine unglaubliche missionarische Kraft. Ich glaube, dass sie lauter spricht, als wenn wir mit Leuten über die Bibel reden und denen versuchen zu erklären, was das Evangelium ist. Die Einheit, die wir leben, dieses Miteinander spricht lauter. Das Thema Recht haben sehe ich auch noch an einem anderen Punkt in unserer Gesellschaft. Es scheint irgendwie zunehmend so zu sein, dass nur noch eine Meinung sein darf, nämlich die eigene. Andere Sichtweisen werden immer öfter, immer härter kritisiert. Und gerade in Social Media, wenn man sich mal so ein bisschen die Kommentare anguckt zu verschiedenen Posts, es ist erschreckend, wie Menschen da zur Sau gemacht werden. Also ich sage es mal bewusst so, wie es ist. Es ist erschreckend. Und je anonymer der Kommentator bleiben kann, desto schärfer und bissiger sind die Kommentare. Gleichzeitig sehe ich auch, dass das Schimpfen über Politiker immer mehr zunimmt. Wie können die? Und eigentlich sollten die doch. Und die haben es doch nicht verstanden. Und dieses Recht haben es auch, wenn man da mal Fragen stellen möchte oder Bedenken äußern will, zack, kriegt man eine scharfe Kritik. Wie kann man sich erdreisten, das zu hinterfragen? Aber wo ist in unserer Gesellschaft die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen geblieben, die eigentlich die Grundlage ist von unserem Staat auch? Und was zutiefst christlich ist, weil wir als Christen eigentlich kennen, wie man sich um eine gemeinsame Mitte versammeln kann, auch wenn man unterschiedliche Sichtweisen hat. Ich glaube, dass wir da gerufen sind als Kirche, als Christen, als Gruppe, den Unterschied zu machen. Zu zeigen, wie es sein kann, dass wir trotz Unterschiede gemeinsam leben können, gemeinsam arbeiten können, uns in den Arm nehmen können. Also wenn mit den Corona-Abstandregeln und so weiter, ihr wisst schon, was ich meine. An dieser Stelle kann Glaube leben unglaublich provozierend wirken. Auf einmal sind da Menschen, die was haben, die eine Einheit schaffen, die woanders nicht da ist. Und ich glaube, in diesem Sinne dürfen wir dieses Provozieren von Jesus richtig verstehen. Zu sagen, ja, wenn wir uns aufmachen, unseren Glauben zu leben, dürfen wir die Bereitschaft haben, dürfen wir zulassen, hinnehmen, wie auch immer du das siehst, dass unser Leben provozieren kann, dass andere damit Schwierigkeiten haben. Allein unser Glaube hat schon was Provozierendes. Und ich möchte da nochmal einsteigen in eine Bibelstelle, wo Paulus im Korintherbrief über dieses Thema spricht. 1. Korinther 1, Abvers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Also was Unsinniges auf Neudeutsch. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. In der Schrift steht nämlich, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer in der heutigen Zeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Wir glauben an jemanden, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Jemand, der damit nichts anfangen kann. Für den muss das doch der totale Quatsch sein, also diese Torheit, dieser Unsinn. Wie kann man an jemanden Totes glauben? Wie kann man Kraft daraus bekommen, dass jemand da am Kreuz elendig gestorben ist? Das funktioniert doch nicht. Aber wir glauben dran. Ich finde es spannend, dass manche Zeichen fordern. Und noch ein Zeichen. Und noch ein Zeichen. Zeig's mir doch bitte. Vielleicht kann ich dann glauben. Und eigentlich ist der Hintergrund, dass das Kreuz, dass Jesus, so wie er war, nicht in das Gottesbild gepasst hat. Auf einmal sind wir konfrontiert mit etwas, was wir uns vielleicht nicht vorstellen können, was wir nicht erklären können. Und wir suchen nach noch einer Begegnung, nach noch einem Zeichen, aber wir sind herausgefordert, Jesus auch als den Gekreuzigten zu sehen. Als denjenigen, der für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat die Schuld getragen, ja. Es ist vielleicht strange, ein absurdes Zeichen. Aber das ist das, was uns Erlösung bringt. Und dieser Jesus, der steht in der Mitte. Dieser Jesus lädt uns ein, dass wir uns um ihn versammeln. Nicht um das nette Christkind in der Krippe. Der gekreuzigte Jesus ist das, was zählt. Er ist gekommen auf diese Welt, er ist Mensch geworden und er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Manche wollen Weisheit suchen, immer darüber diskutieren. Vielleicht ist es ja noch ein plausibleres Argument. Es ist doch einfach nett, dass man darüber redet. Und man kann diskutieren und reden und diskutieren und reden und man kommt eigentlich von Hölzchen auf Stöckchen. Und das ist schön, das ist nett, wir fühlen uns toll oder auch nicht, aber es bringt nicht weiter. Einfach nur Spaß an der Thematik zu haben, führt uns nicht zum Kreuz. Und das ist das, was Paulus auch sagt. Weisheit zu suchen, nur die Auseinandersetzung, nur die Diskussion, das hilft nicht. Jesus ist der Gekreuzigte und da braucht es eine Entscheidung. Will ich das annehmen oder will ich das nicht annehmen? Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, dass im Kreuz die Provokation schon drinsteckt, zu sagen, entweder du entscheidest dich oder du entscheidest dich anders. Und ja, das fordert heraus, ja, das provoziert, ja, das eckt an. Aber gleichzeitig ist es der Kern unseres Glaubens. Es braucht Mut, diesen Jesus in die Mitte zu stellen. Aber wenn er in der Mitte ist, wird die Welt sehen können, was für eine Kraft das hat. Die Kraft, die wir in der Einheit bekommen. Die Kraft, die in den Zeichen und Wundern liegt. Die Kraft, die da ist. Die Begegnung mit Gott. Die Beziehung, die wir haben dürfen. Und da ist jeder von uns persönlich zu eingeladen, das zu entdecken, das zu leben. Und ja, Jesus hat provoziert. Und es kann sein, dass wir auch provozieren. Aber da müssen wir uns keinen Kopf drum machen, weil es nicht darum geht. Es geht darum, Jesus in die Mitte zu stellen. Und das ist mir ein großes Anliegen bei diesem Thema, das Jesus provoziert hat. Er hat provoziert an Stellen, wo er nicht in der Mitte war. Er hat aufmerksam gemacht, vielleicht mit einem sehr drastischen Stil, dass er eigentlich in die Mitte gehört, dass Gott ins Zentrum gehört. Und dazu lädt er uns heute ein. Dazu lädt er uns in dieser heutigen Zeit ein, wo Corona so viel Spaltung bringt, so viel Streit, so viel in Unordnung bringt. Er lädt uns ein, wieder näher zu kommen, uns um diese Mitte zu versammeln, Jesus in uns aufzunehmen und zu sehen, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben für uns. Und das gibt uns Freiheit. Dazu lädt er uns ein. Jesus, ich danke dir für diese Einladung. Und ja, wir verstehen nicht immer, warum du so provoziert hast. Wir haben da an manchen Stellen unsere Mühe mit. Aber wir sehen und wir wollen glauben, dass das diese Kraft ist, dass du gezeigt hast, dass du Gottes Sohn bist, dass du einen Weg freigemacht hast für uns am Kreuz. Es geht nicht am Kreuz vorbei. Wir können nicht vom Kreuz wegschauen, weil das ist das, wodurch du uns den Weg freigemacht hast. Und ich bitte dich dafür, dass du uns hilfst, zu sehen, wo wir Glauben leben können. Vergib uns bitte, wo wir aus Angst zu provozieren oder provozieren zu können, unseren Glauben ja in der Tasche gelassen haben. Wir wollen es wieder neu aufmachen, dich in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich lade dich ein, wenn du zu Hause jetzt zuschaust oder auch hier vor Ort, wenn du das möchtest und sagst, ja, ich will diesen Schritt gehen heute, Jesus wieder mehr in die Mitte zu stellen, auch wenn es vielleicht bedeutet, dass ich hinnehmen muss, dass andere damit Schwierigkeiten haben, weil sie es als provozierend empfinden, dann bete das doch innerlich mit. Jesus, ich möchte mich aufmachen heute. Ich möchte mich aufmachen, dich in die Mitte zu stellen, wieder neu. Danke dafür, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist.
Ich bin unschuldig.
Dass ich das annehmen darf. Dass du uns freigesprochen hast von aller Schuld. Danke dafür, dass wir an dich glauben dürfen. Und ich mache mich neu auf, dich in die Mitte zu setzen. Bitte zeig mir, wo ich Schritte gehen kann, mit denen das deutlich wird. Danke, Jesus, für das, was du vorhast, wo du mich rufst, Salz und Licht und Sauerteig zu sein, in meinem Umfeld, in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde, aber auch im Kleinen, in unseren Familien und Ehen, in unseren Freundschaften und Beziehungen. Amen.